Eating the ducks. We are eating the cats.
Ja.
Es ist dann auch langsam fertig.
Na?
Das ist ein Song.
Das ist ein Song.
Jetzt schon. Haben wir unsere erste Musik gespielt.
Richtig.
Und wir...
Es ist schon ein Meme oder was? Schon lange.
Ja.
Ja, okay. Es waren aber Hunde, nicht Katzen.
Nee, beides.
Es waren...
Beides. The dogs and the cats. The cats and the dogs.
Eieiei.
Ja, ihr hört das Linksrein Radio. Wir haben eine Brücke gebaut aus der vorhergehenden Sendung in diese hinein.
Eine Brücke gebaut.
Die das Leute im Internet nicht interessieren, aber wir machen ja auch keinen Podcast, wir machen ja hier Radio, ne?
Richtig.
Das möchte ich hier nochmal betont wissen für alle Leute, die...
jetzt schon in der ersten Minute das Thema Brücken abgearbeitet.
Hä, richtig? Und Podcasts haben doch keinen Zusammenhang, oder? Außer, dass vielleicht der Ablauf des Podcasts ähnlich ist.
Nee, Julia, ich erkläre es nochmal kurz für dich. Die
Danke
Leute,
jetzt.
Die im Internet eventuell unsere Sendung nachhören, also kein Podcast, sondern unsere Sendung nachhören, hören ja die Sendung vorher nicht. Deswegen verstehen die Brücke nicht. Direkt vor unserem Jingle ging es ja um Wildkatzen. Das wissen die Leute im Internet ja nicht.
Ach so.
Werden die Leute im Internet nicht gewusst haben.
Dann reden wir aneinander vorbei. Ich dachte, du wolltest eine Brücke aus der letzten Sendung bauen.
Ja, das ist ja eine Doppelbrücke quasi.
Eine Doppelbrücke.
Eine doppelsträngige.
Ist hier auch nicht einsturzgefährdet.
Fast wie die Carola.
Total super.
Die ja nur noch doppelsträngig ist, aber mal dreistrippig war.
Genau, weil wir in der letzten Sendung hatten wir einen großen, weiten Ausflug in die USA. Zur Präsidentschaftswahl. Und zu allen möglichen krisenhaften Speerspitzen, die wir gerade haben. Na?
Krisenhafte Speerspitzen.
Jens, brauchst du eigentlich einen X-192?
Ja, sicherlich.
Gut, das klären wir mit Radio Blau.
Ich bring mal einen Beutel mit.
Einen Beutel.
Grüße an die Kolleginnen in unserer Kneipe. Ne?
Linksrein ist Radio Ausgabe 510, habe ich nachgesehen.
Gucke, schon wieder 10 Sendungen gefüllt. 10% von 100, also...
10 seit dem 500. Das kommt mir ja wenig vor.
Ja, es gab ja auch viele.
Es gab ja auch viele Ausfälle.
Gut, damit hätten wir auch das Wetter abgehandelt.
Echt, wieso?
Ich nur so daher gesagt.
Ach so. Na toll.
Weil wir doch unsere Rubriken durchgehen müssen. Wenn hier Jule macht, was sie will, kommen wir nie zu unseren Rubriken.
Einfach November, oder? Aber eigentlich schon fast winterlich.
Winterlich ist einfach November.
Ach, und diese Analogien mit der gesellschaftlichen Situation, das ist auch aufgelutscht, oder?
Das fetzt ja nicht mehr, ne?
Habt ihr eine Allegorie? Nee, Analogie, oder?
Also eine Allegorie ist so eine die Tiere spielen uns vor, was halten uns den Spiegel vor in einem Tiermärchen.
Das Wetter zelebriert die Krisen unserer Zeit.
Das ist eine Anatomie.
Ach, das ist eine Anatomie. Eine Meteorologie. Mist.
Aber wir haben es schon wieder schwer heute.
Es hat geschneit. Ich habe Fotos gesehen aus Dresden gestern. Ich war gestern zu wenig draußen, weil ich im Rathaus gefangen war. Aber in Dresden gab es so eine riesengroße Demo gegen die Kürzung im Sozial-, Jugendhilfe-, Kulturbereich. Und da war Schnee. So richtig Schnee. Habt ihr das gesehen?
Nee.
War das hier auch?
Nein.
Nein.
Es hat geschneit,
nein,
bleibt aber nicht
nein,
liegen. Nein.
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 Wollen wir ganz kurz Neuestes aus dem Stadtrat machen? Ich habe gehört, gestern ging eine Abstimmung 32-32 aus. Und im Nachhinein stellte einer der Abgeordneten, gewisser Sonnenpellmann, fest, dass sein Abstimmungsgerät kaputt gewesen sei.
Irgendwelche Leute haben genau die Abstimmung, wo es um vielleicht einen Baum ging, aber nicht um nicht um was Relevantes, sich rausgepickt, und diese Geschichte hat so eine Verselbstständigung.
Ja, aber ist
das
ein wahrer Fakt? Also ein Abstimmungsgerät kann kaputt sein?
Ja, das Abstimmungsgerät kann nicht gehen. Das kommt vor. Das sind so, also manchmal fallen die einfach aus und dann ruft man rein und dann wird man noch dazu gezählt.
Ist das passiert?
Ja, das passiert. Mhm. Dadurch ist aber nicht die Pro-Stimmmehrheit erzielt worden, weil ein Abgeordneter von dem rechtspopulistischen BSW auch nicht abstimmen konnte und die Kontrastimme geliefert hat. Also stand es dann 33 zu 33.
Sehr gut.
Und es war aber eine Sub-Abstimmung in dem Komplex Umbau Prager Straße. Die Prager Straße soll im Bereich Völkerschlachtdenkmal Friedhofseingang umgebaut werden. Die Straßenbahngleise werden auseinandergezogen, weil die Stadt schon lange neue Straßenbahnen hat und die sollen auch da jetzt eingesetzt werden, werden schon vielerorts im Stadtgebiet eingesetzt.
Die sind halt breiter, ne?
Genau, und da, dafür muss die Straße einfach objektiv umgebaut werden und der große Kampf war, bleibt die Vierspurigkeit erhalten, also zwei einwärts und statt auswärts. Oder nutzt man die Gelegenheit und zieht einen Radweg ein, statt auswärts. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, am Völkerschlachtdenkmal gibt es so einen ganz schmalen Fußweg und dann huckelt man da drüber, weil die Bäume den Fußweg schon so hochgedrückt haben und der Zustand sollte verändert werden und die Hauptabstimmung darüber ist leider verloren worden. Also die CDU hat sich mit einem Änderungsvorschlag durchgesetzt, der diese
Vierspurigkeit erhält.
Ja, was nicht gegeben sein wird, weil die Straßenbahn einfach breiter wird. Es wird keine Vierspurigkeit geben, trotz dieses Beschlusses. Und da, das ist die entscheidende Abstimmung gewesen, wo der benannte Stadtrat von der Linken sich enthalten hat und zwei Stadträtinnen von der Linken nicht mit abgestimmt haben.
Warum stimmt man sowas ab, wenn das,
und das war nicht knapp funktioniert? Da war eine Stimme Mehrheit, hatte die CDU. Ne? Also ja, da, krass, wenn diese drei Stimmen wären relevant gewesen. Mhm. Aber lustigerweise wird diese Geschichte mit dem Abstimmungsgerät überall erzählt, obwohl es da nicht um irgendwas Wichtiges ging.
Das war nur so ein technisches Detail, was mich interessiert hat.
Ach, das hat dich interessiert.
No. Abstimmung interessiert mich ja. Vor allem, wenn Abstimmungen sowieso sinnlos sind, weil das dann eh nicht geht.
Na, es ist so geplant worden und die CDU hat es quasi jetzt gekippt mit dieser neuen Stadtratsmehrheit. Aber hinter vorgehaltener Hand wird gesagt, dass es entspricht einfach nicht den Verkehrsanforderungen, die Breite der Straße, wie sie bleibt. Und es gibt sogar schon möglicherweise eine gewonnene Klage zum Thema, Radwegbenutzungspflicht oder sowas. Mhm. Oder wird jetzt überlegt, ob man da irgendwas machen kann?
Okay.
Also es wird wahrscheinlich eh anders.
Gut. Das
ist ein Pyrrhus-Sieg.
Da treffen sich einfach die drei Ebenen. Also die Stadtpolitik, die juristische und irgendwie die
schlauen Aktivistis.
Gehen zum Arsch. Straßenplanungstechnische. Ja.
Genau, aber CDU und irgendwie eine Bürgerinitiative, die massiv von Handwerkskammer und IHK unterstützt wurde, das war wieder eine ziemlich interessante Phalanx.
Ach, die wollen sich einfach keine Spuren mehr wegnehmen lassen in Leipzig.
Genau, ja.
Jetzt, wo sie schon den ganzen Hauptbahnhof verloren haben und dort kaum noch einer durchkommt.
Genau, es ist wirklich so eine Art Kulturkampf. Es ist scheiße.
Absurd.
Wichtig ist, im Leipziger Stadtrat gibt es sozusagen keine stabilen Mehrheiten mehr, so richtig. Danach war die Abstimmung zum Naturkundemuseum, hatte die CDU auch angesagt, das wollen sie kippen. Muss man jetzt nicht ausbreiten. Da hat es aber funktioniert. Okay. Obwohl BSW und AfD mit dagegen gestimmt haben, gab es eine Mehrheit dafür. Es ist schon, aber es ist sehr filigran, die Mehrheiten zu erringen.
Vielleicht reden wir am Ende nochmal darüber, wie das BSW sich gerade so positioniert in diesem Ganzen. Aber das machen wir am Ende der Sendung. Vielleicht.
Und was
gucken wir mal nach Bautzen.
Und was in Dresden los ist, ja. Da gab es ja diese Demo gestern. Aber das können wir dann später machen. Was ist in Bautzen?
Na, da gab es doch so eine Freien Sachsen-Demo, wo jemand vom BSW aufgetreten ist. Aber das wollten wir ja.
Ach ja, am Ende unserer.
Richtig.
Da kommt doch Saxiomat wieder raus.
Block. Ne? Ja.
Doch Saxiomat. Mhm. So.
The good old Saxiomat.
Aber man kann das vielleicht so einleiten. Was ist für eine Woche? Am Dienstag? Diese Woche war Landtagssitzung, krass. Gab es diesen Feiertag die Woche?
Ja, Mittwoch.
Und es gab im Landtag.
Tag der Sachsen in IKEA.
Ja. Es gab im Landtag eine sehr intensive Debatte um Krieg und Frieden, Raketenstationierung, Zivilklausel an den Unis. Und es ging natürlich, weil es genau der Tag war, an dem der große Angriff Russlands auf die Ukraine, 1000 Tage alt geworden ist, ging sehr stark um die Ukraine. Und tatsächlich hat ein Redner, sorry, wenn ich wieder da lande, vom BSW über 2014 irgendwie gesagt, ah, das war ein Putsch der USA und so. Also hat diese Maidan-Verschwörungserzählung von abgedrifteten Leuten dort in den Landtag geschüttet.
Klar.
Das soll aber jetzt nicht unser Thema sein.
Ach so, ja, das ist nur eine Brücke. Eine Brücke zum
Schlechte.
Thema, ja. Genau, also diese Woche jährt sich nicht, sondern wird eben 1000 Tage alt, die dreitägige Spezialoperation, wie sich der Krieg in Russland nennt. Bitte?
Ja.
Und genau, wir haben schon zweimal in den letzten 3 Jahren, so gesehen, mit Nelja Wachowska aus Kiew am Telefon geredet. Wir waren auch schon mal bei ihr in Kiew, denn dort ist sie nämlich Mitarbeiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung Kiew, Ukraine. Und sie ist auch Übersetzerin, da sie Germanistin ist und ist deswegen öfter auch mal bei der Buchmesse in Leipzig zu sehen. Und deswegen dachten wir, ist diese Woche ein guter Anlass, mal wieder durchzutelefonieren. Wenn die Verbindung steht,
sagen wir Bescheid.
Sagen wir Bescheid. Genau. Und würden dann mal gucken, was es zu erfahren gibt.
Bis dahin schalten wir rüber in die Werbung, nicht wahr?
Nicht wahr.
Mhm. Hört's links drehen der Radio. Und wahrscheinlich wie so eine Art Musik.
Also, vielleicht, dass wir mal Ext, ne? Haben wir Ext? Ja, wir haben Ext.
Ext haben wir.
So, nachdem wir die Telekommunikationseinrichtungen überlistet haben und es geschafft haben, die Verbindung herzustellen, genau, haben wir, wie jetzt angekündigt, Nelja Wachowska am Telefon, am Handy, an sowas. Grüß dich.
Hallo, hallo.
Genau. Wir haben das letzte Mal im März, wenn ich es richtig sehe, miteinander gesprochen, also im Sinne von im Radio miteinander gesprochen. Ich erinnere mich, dass wir damals schon sehr darüber geredet haben, im Sinne von, das war ja dann so, dass der zweite Jahrestag sinngemäß, was hat der Krieg mit der ukrainischen Gesellschaft gemacht und was hat es mit dir gemacht, wie es dir geht. Vielleicht starten wir genau einfach so wieder. 1000 Tage war jetzt immer zu lesen in der deutschen Presse, ist jetzt gerade das Ganze schon her, der sogenannte Komplettangriff, wie man ihn auf Deutsch übersetzen würde, Russlands auf die Ukraine. Genau, nee, ja, erzähl mal, wie geht's dir seit März sozusagen?
Das ist immer wieder dieselbe Frage, die ich nicht richtig beantworten kann. Mir geht es grundsätzlich nicht schlecht. Ich bin am Leben, ich bin heil. Ich kann ausreisen. Im Moment sitze ich in Prag und werde dann nächste Woche nach Hause fahren. Und es geht so. Andererseits, also wenn man zurückblickt und sich alles irgendwie zu bedenken versucht, also was alles passiert ist und woran ich mich wie alle anderen, wie die Millionen von anderen Menschen schon uns angepasst haben, dann wird es einem einfach ungeheuer. Weil, also von meiner Abreise vor einer Woche eben, ich konnte ziemlich schlecht schlafen in Kiew, wobei ich verschlafe die Sirenen, also die Luftalarme verschlafe ich normalerweise total. Aber diese Woche, also die kam permanent in der Nacht. Und wenn nicht die Sirenen, dann waren das einfach die Maschinengewehre, mit denen die Militärleute eigentlich die Drohnen abschossen. Und das war irgendwo ganz in der Nähe. Da wird es wirklich ungemütlich in der Stadt. Und ich meine, so grundsätzlich, die Stimmung im Land ist sehr weit von einer normalen.
Wie ist das in, ja, wie ist das in Kiew? Also ich meine, als wir da waren, war das ja immer noch so, also ne, eine Stadt, die verglichen mit anderen weiter im Osten liegenden Regionen ja, ein bisschen mehr verschont wird sinngemäß als andere Regionen. Ist das in Kiew, also wenn, da höre ich jetzt raus, dass in Kiew das jetzt auch quasi, also jede Nacht Angriffe sind.
Ja, die Angriffe gibt es eigentlich jede Nacht und fast jeden Tag auch. Kiew ist die meist beschützte Stadt im Land, glaube ich. Deswegen geht's noch, weil man hat wirklich sehr gute Chancen, dass alles oder fast alles abgeschossen wird. Und ja, also in Kiew kann man nach wie vor leben und das ist die Stadt, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag und eigentlich mein Place to be immer noch bleibt. Aber trotzdem ist, wie gesagt, also ist die Gesamtstimmung und die Lage an sich, also wird immer komplizierter und immer schwieriger, weil ja, als Gesellschaft, also geht man durch die Sachen durch, die man sich nie wirklich vorstellen konnte. Also wir in unseren Erwachsenen- oder Kinderträumen oder sowas, also das war für uns auch, wie für euch, vermute ich auch, das war etwas schon aus den alten Filmen, das man nicht unbedingt erleben muss. Ja, und das zweite Problem, es ist jetzt kälter geworden in Kiew, es ist Schnee gekommen und so weiter. Und nach den letzten Angriffen ist offensichtlich auch die Stromgeneration wieder stärker gefährdet worden. Und ja, die Stromausfälle oder Abschaltungen eher so in regelmäßigen Abständen ist wieder zurück. Das heißt, alle 4 Stunden bleibt die Stadt mal dunkel. Man bleibt alle 4 Stunden ohne Strom für die nächsten 4 Stunden. Das macht das Leben auch nicht so einfach, würde ich sagen. Hm. Abgesehen von der Wirtschaftslage, von der gesellschaftlichen Spannung und so weiter. Und natürlich von der allgemeinen Verbitterung, weil irgendwie das dritte Jahr im Krieg, es ist schon viel zu viel für den gesunden Menschenverstand.
Hm. Ja, man liest manchmal so Zahlen, wie viel Prozent der Energieinfrastruktur in der Ukraine inzwischen zerstört sind, gerade vor dem Winter. Das ist eine ziemlich hohe Zahl. Ich habe es jetzt nicht griffbereit, aber genau, ich will vielleicht auch nochmal anknüpfen und fragen. Weiß nicht, ob du das beschreiben kannst, aber ist der Krieg im Bewusstsein oder hat man sich so eingerichtet und also denkt man aktiv darüber nach oder lebt man einfach dahin? Ich weiß nicht, ob du die Frage verstehst.
Ja, aber, ich verstehe deine Frage und ich werde vielleicht auch irgendwie so paradoxenweise antworten. Ich glaube beides. So, man lebt hin, wenn man ausblendet. Aber ausblenden kann man nicht so lange, weil irgendwie, also dieser Krieg ist permanent präsent. A, durch die Luftangriffe, B, durch die Veteranen, durch die Verwundeten, durch die Militärleute, die jetzt überall präsent sind. Und das ist, also ich habe mich schon bei dem Gedanken gefasst eigentlich, ich wundere mich überhaupt nicht mehr, wenn ich jemandem auf der Straße begegnet bin und diese Person quasi mit Prothesen oder sowas geht, weil sie keine Beine hat. Das ist schon fast zu einer Norm in einer Großstadt geworden. Also eine Norm ist geworden, dass die Kleinstädte eigentlich überwiegend von den Frauen oder sehr älteren Männern voll sind, aber die Männer im rekrutierbaren Alter, also die sieht man einfach nicht. Oder die sind im Militär, das heißt also, die sind bei der Armee schon. Militärkleidung meine ich. Ja, und fast in jeder Familie, ich glaube eigentlich in jeder Familie, ist schon jemand an der Front oder ist von der Front zurück oder ist nicht mehr zurück und wird nicht mehr kommen. Ich glaube, das ist überpräsent überall. Das heißt, also man lebt irgendwie weiter und permanent ist mit diesem Krieg konfrontiert.
Ja, in Deutschland wird ja sitzen Leute, politische Verantwortungsträger und sinnieren sehr schlau dahin, was das Beste für die Ukraine wäre. Taurus-Lieferungen wurden jetzt diskutiert, dann das kriegst du sicher mit. Die starke Front, die immer wieder Verhandlungen sagt mit Putin. Aber wie ist die Stimmung in der ukrainischen Gesellschaft? Soll der Krieg enden? Klar, das, aber wie soll der Krieg enden? Gibt es da irgendwie eine Stimmungsverschiebung?
Ja, das gibt es definitiv. Das merkt man auch bei der Rhetorik der politischen Führer, also von den Präsidenten und den anderen. Es wird nicht mehr gefordert, dass die Krim zurückerobert wird oder dass die anderen okkupierten Gebiete komplett befreit werden oder sowas. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weg von dem Ganzen, von der Oberfläche auf der rhetorischen Ebene, weil eigentlich der Druck von unten oder die Unzufriedenheit von unten natürlich heranwächst. Einfach, wir haben zu viele Verluste und das hält man nicht mehr aus. Und B, auch die versprochene Unterstützung von seitens des Westens, ja, ist auch nicht so großartig, wie man versprochen hat. Wir haben diese tollen Worte, diese tollen pathetischen Worte von Biden gehört, von Olaf Scholz gehört, von Macron gehört und so weiter. Aber in Wirklichkeit, was die Leute melden, die da an der Front sind, die kriegen irgendwie nur die Kleidung und so weiter, aber die kriegen zu wenig Munition. Wie soll das weitergehen, auch militärisch? Andererseits, ich glaube, so was sich nicht geändert hat, ist die Frage, wie sind diese Verhandlungen möglich? Wenn die Front nicht gehalten wird, wenn die Ukraine nachgibt, was wir sowieso schon machen, aber das geschieht irgendwie langsam. Wir sind dabei, diesen Krieg zu verlieren, aber wir dürfen nicht komplett nachgeben. Sonst stehen sie wieder unter Kiew und verlangen wieder, dass da irgendwie ein kleiner Putin bei uns sitzen soll oder sowas. Das heißt also, wenn keine Garantien, kein Druck von Seiten des Westens kommt, die bei diesen Verhandlungen helfen könnten, wie sind dann diese Verhandlungen überhaupt möglich? Und ich glaube, das ist so ein blinder Fleck in diesen westlichen Diskussionen über die Ukraine. Weil irgendwie, also diese Diskussionen für mein Empfinden, die drehen sich ein bisschen im Kreise und ignorieren die Tatsache, dass die Leute dabei auch sterben, während das einfach diskutiert und diskutiert und endlos diskutiert wird. Und ich weiß nicht, also funktionieren die Sanktionen wirklich so gut, wie man es versprochen hat?
Offenbar nicht, wenn man sich zumindest noch so manches Oligarchenboot und so anguckt, womit die Leute so durch die Welt schippern, die eigentlich sanktioniert sein sollten. Genau. Wo du das gerade gesagt hast mit den Verhandlungen und dass man natürlich so ein bisschen jetzt in der Hinterhalt ist militärisch, ist das dann auch richtig, dass dieser ganze Vorstoß tatsächlich nach Russland in die Kursk-Region, dass das so eine der Ideen war, dass man tatsächlich bei Verhandlungen einen größeren, ja, wie sagt man, größeres Pfand in der Hand hat, solange man zumindest theoretisch in Kursk auf russischem Gebiet steht? War das so ist das die Idee dahinter?
Ich vermute schon. Ich vermute, das war dieselbe Logik wie bei den ukrainischen Angriffen auf die Ölverarbeitungsbetriebe in Russland. Also ich glaube, jemand von den westlichen Medien hat mitgeteilt, also dass das jetzt ein Abkommen oder eine Absprache zwischen der Ukraine und Russland gibt, also dass wir auf die Ölbetriebe nicht schießen und die schießen nicht auf die Reste von unseren Strominfrastruktur oder Stromgeneration. Im Moment sieht es auch danach aus. Also es brennt bei denen nicht und es brennt bei uns, bei unseren Generationsstellen auch nicht so wirklich. Mag sein, dass es wirklich die Logik ist, mit der man versucht eigentlich zu den Verhandlungen, also zu einer stärkeren Position für die Verhandlungen zu kommen. Aber ich muss auch gestehen, also da sind die Sachen, die auch öffentlich nicht diskutiert werden. Auch in der Ukraine hat man ganz wenig Ahnung davon, was da hinter den Kulissen irgendwo, was sich abspielt. Und das ist auch so ein bisschen, also kein Nichtwissen, das ist eine große Frage für die Gesellschaft, ist klar, das ist irgendwie als ein Militärgeheimnis und die Öffentlichkeit darf vielleicht davon nicht erfahren, aber es gibt auch die Geheimnisse, wie zum Beispiel wir kriegen, also das Land ist wirtschaftlich komplett abhängig von der Hilfe des Westens. Und wir nehmen Kredite, wir kaufen Waffen, und wir bekommen irgendwelche Hilfen, bei denen wir als Gesellschaft eigentlich nicht wissen, was wir dafür noch zurückzahlen sollen und wie wir das machen sollen. All diese Fragen werden für irgendwann nach dem Krieg verschoben. Und ich glaube, also jetzt hat man in der Gesellschaft wirklich sehr große Unsicherheit, wenn nicht Angst. Was passiert, wenn wir nach dem Krieg erwachen und verstehen, dass wir komplett durchverschuldet sind? Für mehrere Jahrhunderte oder sowas. Und dann natürlich, das ist auch ein sehr ukrainisches Thema, also der Boden war schon immer für die Ukraine wirklich ein super wichtiges Thema. Wir sind immer ein Agrarland gewesen und die Bauern, also die waren so besessen von diesem Bodenbesitz und was weiß ich, ja. Und es gibt ziemlich viele Ängste, dass die Ukraine dann die reichen Böden verkaufen wird, um die Kredite irgendwie zu tilgen oder keine Ahnung. Und ich glaube, das gibt nicht wirklich irgendwelche Indizien dafür. Aber die Angst ist schon da. Und ich glaube auch, die russländische Propaganda funktioniert auch, also macht einiges auch dafür, dass diese Ängste dann kursieren. Das heißt also Verunsicherung, die auch durch bestimmte unklare Kommunikation seitens der Regierung und seitens der EU zum Beispiel oder den USA entsteht, also was die Öffentlichkeit angeht. Also das hilft alles nicht gerade, also den Zusammenhalt wieder aufzubauen oder den weiter zu behalten.
Apropos Wiederaufbauen, das fällt mir jetzt gerade auch ein. Das ist ein Thema, was sehr oft auch in Deutschland und sicherlich insgesamt in der Europäischen Union so mal kurz immer wieder aufploppt oder zu lesen ist, dass also schon intensiv geplant wird, wie man die Ukraine wieder aufbaut, beziehungsweise schon erste, ich sag mal jetzt Ingenieurs- und Architekten-Trupps irgendwo unterwegs sind, um zu gucken, wie man da wo an welcher Stelle was machen kann. Ich gucke mir das manchmal so an und finde das so Schrödinger-mäßig, also so absurd, dass also die Leute reden darüber, wie man etwas wieder aufbaut, während ab 22 Uhr sinngemäß die Lichter in der Stadt ausgehen und Angriffe gefahren werden. Kriegt man das vor Ort mit, diese Diskussion über den Wiederaufbau?
Oh ja, natürlich, natürlich. Ich glaube, einerseits ist es auch berechtigt, weil insbesondere die Stromgeneration die Wasser, Elektrostationen und so weiter, die sind alle kaputt. Das heißt, die Stromgeneration in der Ukraine ist schon fast am Ende. Und wenn man nicht bald damit beginnt, die wieder aufzubauen oder die neuen zu bauen oder die erneuerbaren, whatever, wenn man keinen Plan hat, also dann werden wir bestimmt dann werden wir noch viele Jahre im Dunkeln sitzen müssen. Wir haben nur die Atomkraft, die eigentlich noch heil geblieben ist, also mit der wir mindestens die Häuser noch beleuchten können. Deswegen braucht man natürlich die klaren Pläne, womit man anfängt und was man macht, also damit schnell wieder hergestellt werden kann. Ich schweige schon von der Industrie. Ich glaube, so, wir sind jetzt komplett deindustrialisiert worden. Andererseits, das ist natürlich auch so eine Sache, bei der man auch so bitteres Lächeln hat. Manchmal die westlichen Hilfeprogramme funktionieren und sind oft so angelegt, dass die Mittel für Wiederaufbau oder was anderes, die wieder irgendwie ausgegeben werden, dass sie dann wiederum in die westlichen Taschen zurückkehren. Ich meine, den Wiederaufbau planen nicht unbedingt die ukrainischen Fachkräfte. Das heißt, also wenn die USA das Geld für Wiederaufbau gibt, ergeben, das heißt also, dass die Fachkräfte aus den USA zu einem viel, viel höheren Preis als die Lokalen anreisen werden und etwas planen werden. Und für diese Planung werden fast die ganzen Mittel auch verbraucht. Was dem Land übrig bleibt, also ist dann auch nicht so viel. Also wir werden schauen natürlich, wie das weiter funktioniert. Also das wirkt auch nicht ganz nicht logisch, wenn es wieder aufgebaut wird, während die Drohnen und die Raketen fliegen und irgendwie morgen treffen sie dasselbe wieder. Andererseits, also da sind immer noch mehrere Millionen Menschen im Lande und die müssen versorgt werden.
Vielleicht kommen wir auch vor dem Hintergrund dessen, dass die Forderung nach einem Schuldenschnitt ja auch stark von linken Akteuren, die wir zumindest kennengelernt haben, getragen wird. Vielleicht kommen wir dazu gleich noch, aber ich würde gerne noch dazwischen schieben, weil du es jetzt auch mehrfach erwähnt hast. Die US-Wahl war ja vor 2,5 Wochen und es kursiert ja dieser wahnwitzige Ausspruch von Trump, er kann diesen Krieg in einer Woche beenden. Wie ist es rezipiert in der Ukraine? Was denkst du da persönlich dazu?
Also in einem Tag, der wollte es an einem Tag fertig machen, glaube ich. Die Wahlen in den USA waren schon irgendwie einerseits super wichtig und wurden permanent irgendwie nonstop besprochen in der Ukraine, Schlusswort Abhängigkeit. Und natürlich die Ängste, weil die EU, also egal wie oft sich die Präsidentschaften oder was weiß ich ja, also die EU-Leute, wie oft sie sich äußern, dass sie uns unterstützen werden. Also die blicken irgendwie alle in Richtung von den USA. Und ja, ohne diese Unterstützung können wir auch nicht weiter. Wir sind schon in der Lage, wo wir nicht weiter können ohne Unterstützung. Andererseits, ich glaube, da ist die ukrainische Gesellschaft auch hin und her gerissen mit dem Trump, weil es gibt eine gewisse Enttäuschung an Biden, der so viel versprochen und eigentlich so wenig geleistet hat. Und man erwartet, dass der Trump irgendwie auf irgendwelche Wunderwege einen Kontakt zu Putin kriegen könnte und das Ganze und ihn sozusagen zurückhalten könnte. Was ich aber für mehr realistisch halte, ist eigentlich die Tatsache, dass er ganz pragmatisch uns dem Putin schenkt. Das ist jetzt meine Angst. Dass die Unterstützung komplett abgesagt wird oder fast komplett und dann wird die Ukraine einfach wie auch früher in früheren Jahrzehnten oder Jahrhunderten einfach so zu einem Spielzeug von den Großmächten, die dann das aneinander schieben oder schenken oder sowas. Ja, wie gesagt, also Unsicherheit. Große Unsicherheit herrscht in der Ukraine. Deswegen. Andererseits, ja, die Routine rettet. Egal wie groß die Weltprobleme sind und die Unsicherheiten, also es gibt auch die Herausforderungen von dem heutigen Tag. Zum Beispiel geht man sich verstecken vor der Rakete, vor dem Angriff, oder bleibt man zu Hause oder geht man arbeiten und so weiter und wie löst man also die Probleme, die man früher für keine Probleme, nicht als Probleme gekannt hat. Was macht man im Winter, wenn da irgendwie, es wird prognosiert zum Beispiel, dass wir vielleicht auch tagelang keinen Strom haben werden. Wie macht man sich autonom? Wie hilft man der eigenen Familie oder den nahen Menschen und so weiter? Wie hilft man den Menschen an der Front? Wie hilft man den Menschen, die neulich evakuiert worden sind? Also diese Fragen überschatten eigentlich auch die große Unsicherheit, was die USA angeht und Trump und was weiß ich. Ich glaube, nur mit dieser Routine kann man auch weiterleben.
Wir haben ja, als wir in Kiew waren, einige Leute kennengelernt und ich habe jetzt öfter in den Nachrichten den Ort Kriviri gelesen. Mhm. Wo der einer der Gewerkschafter herkam oder auch gewerkschaftliche Kämpfe stattgefunden haben. Und das ist ja ein Ort, der auch umkämpft ist oder schon an Russland gefallen ist oder wo viel auch. Nee. Noch nicht. Okay, das war so meine Angst, ja. Genau. Aber vielleicht ist das so ein bisschen Bogen zu der Frage, genau wie linke politische Ansätze sich gerade positionieren und Resonanz finden, vielleicht auch in der ukrainischen Gesellschaft. Gibt es da eine Veränderung oder? Ist es schlecht?
Nee, eigentlich nicht. Also es gibt nach wie vor kein Raum eigentlich für politische Diskussionen. Es wird zwar kritisiert, aber nicht auf den höheren Ebenen, also nicht auf der Ebene von der Opposition im Parlament zum Beispiel. Man spielt immer noch so diese totale politische Einigkeit und so weiter. Das heißt also, es bleibt wirklich kein Platz für Kritik der Entscheidungen der Regierung. Die Regierung, ja klar, objektiv, sie muss von irgendwo Geld nehmen und die versuchen jetzt mit höheren Steuern die Einnahmen fürs Haushalt zu erhöhen. Die versuchen uns durchzukontrollieren bei jedem Geldtransfer, was weiß ich ja. Also die lassen jetzt die Banken spionieren und mitteilen, wie viel Geld jede Privatperson auch verdient und wie sie die ausgibt. Die sagen, dass sie auch mit Oligarchen kämpfen und versuchen von den Oligarchen irgendwie mehr Geld, Steuergeld auch zu gewinnen. Das ist auch ein bisschen fraglich, wie sie das erreichen wollen, aber ja, mindestens gesagt wird es schon. Und die fürs nächste Jahr erwarten wir eigentlich das neue Arbeitsgesetz, das wahrscheinlich auch komplett auf die Deregulierung des Arbeitsmarktes gezielt wird. Das heißt, also wir haben schon, aber nur für vorübergehend die sogenannten Nullverträge. Das heißt also, der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, dem Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmerin die 40 oder was weiß ich ja, wie viele Stunden pro Woche zu sichern. Also man hat zwar einen Arbeitsvertrag, aber der Arbeitgeber kann sagen, sorry, ich habe nichts für dich, bleib bitte bei mir, aber ich werde dich überhaupt nicht bezahlen. Es gibt Gerüchte, dass dieses Verfahren, diese Form der Arbeitsverhältnisse im neuen Arbeitsgesetzbuch oder Arbeitsgesetz eigentlich nur festgehalten wird. Das wäre natürlich ein starker Schlag für die ukrainische Arbeitnehmerschaft. Und da wären natürlich auch die Gewerkschaften schon, also die sind kampfbereit, aber es gibt nicht so viele Möglichkeiten zu kämpfen. Man kann auf keine Demo gehen, man kann keinen Streik anlegen. Es gibt nicht so viel kampfbereite Leute, weil, naja, in manchen Berufen oder Branchen sogar gibt es sehr große Genderteilung, wo die Männer meistens die treibende Kraft gewesen sind bei den Protesten, so wie bei den Bergarbeitern zum Beispiel. Und da sie jetzt an der Front sind und die Frauen zum Teil ihre Arbeitsplätze übernommen haben, also und vielleicht die Alleinverdienende sind in der Familie, haben sie dann Angst, so sich mit der Leitung anzulegen oder aufs Protest zu gehen. Deswegen sind wirklich die Möglichkeiten für Einflussnahme bei diesen Prozessen ziemlich begrenzt, was auch der Gesellschaft schlecht tut, weil, wie gesagt, also ohne gesellschaftliche Diskussion lebt man mit vielen, vielen, vielen Unsicherheiten weiter, und das spielt eigentlich gegen die Ukraine, das spielt für russländische Propaganda, die dann alles Mögliche erzählen kann. Und ja, die linken Kräfte sind wie vor einem Jahr auch, viele sind an der Front, viele kämpfen, die anderen engagieren sich als Volunteers, die helfen. Ja, ich glaube, nichts hat sich wesentlich verändert in diesem Feld. Also man versucht zu überleben und sieht alles kritisch, aber man hat nicht so viele Möglichkeiten für ein Manöver.
Wie ist das eigentlich? Die Parlamentswahlen sind quasi immer noch quasi ausgesetzt bis auf Weiteres oder pro forma, ja, wegen Kriegsrecht sozusagen.
Genau. Es gibt eigentlich Gerüchte, dass im Frühling die Präsidentenwahlen stattfinden könnten, aber es ist komplett inoffiziell, deswegen wissen wir nicht, ob das passieren wird. Und was die Logik dafür wäre. Vielleicht wäre die Erklärung dafür die, dass der Putin mit Zelensky, er hat es mehrmals gesagt, also der will mit Zelensky nicht verhandeln. Er will eine neue Person haben. Oder auch nicht. Das wissen wir einfach nicht. Die Macht ist jetzt wirklich so konsolidiert, dass sie komplett undurchschaubar geworden ist für diejenigen, die nicht zu nahe eigentlich an der Regierung oder am Parlament sind. Ja, und Kryvyi Rih kämpft weiter, versucht zu überleben, und die Stadt ist noch nicht richtig umkämpft, glaube ich sogar. Also die sind noch da und die gehen zur Arbeit. Pokrovsk. Pokrovsk ist die nächste Stadt, wo jetzt die Evakuierung ausgerufen wurde und wo viele Leute jetzt nach Dobropila, das heißt ins Hinterland, gezogen sind. Und wir reden von den Dutzenden, von Tausenden von Menschen, die jetzt woanders ziehen müssen, und da sind diejenigen, die früher nicht irgendwo gegangen sind, weil sie sozial schwächer sind als die anderen oder nicht so mutig oder whatever. Und wir hatten vor kurzem schon eigentlich den Ausruf auch mitgetragen, es wird jetzt nach Spenden gesucht oder nach warmen Klamotten und nach allem Möglichen, weil die Leute im Osten der Ukraine jetzt sich irgendwo versetzen müssen. Ja, so ist die Lage, aber nicht in Kryvyi Rih. Kryvyi Rih sitzt noch zu Hause.
Sehr gut.
Vielleicht so als Ausgangsfrage, da wir dich ja kennengelernt haben damals quasi, als die Mitarbeiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die in Kiew quasi das Büro hochhält oder aufhält, sage ich mal, auch wenn es nicht unter normal arbeitet, wie es vielleicht gedacht ist. Genau, vielleicht, was macht ihr denn gerade, was machst du denn gerade? Habt ihr... Ja, damals war so viel los dort in dem Büro, als wir da waren. Das war ja ziemlich krass und beeindruckend. Genau. Wie geht's im Büro? Was macht ihr? Was plant ihr?
Ach, wir arbeiten, und ich freue mich sehr darüber. Wir arbeiten, wir setzen weiter Projekte um. Das heißt also, wir unterstützen ukrainische Linken bei Umsetzung ihrer Projekte. Es geht nach wie vor viel um die Arbeit online. Das ist quasi, Internet ist quasi der einzige Ort geblieben, wo man noch ein wenig diskutieren kann, auch über die sozialen Angelegenheiten, über das Politische. Und ja, wir bemühen uns sehr darum, dass zum Beispiel die älteste, im Moment älteste linke ukrainische Zeitschrift Commons weiter besteht und sich weiterentwickelt. Ja, wir arbeiten auch mit Grüberich weiter zusammen. Wir unterstützen feministische Projekte. Naja, grundsätzlich geht es wirklich darum, dass die linken Projekte und die linken Gruppen weiter überleben und fortbestehen können. Und da ist auch unter anderem auch die wirtschaftliche Komponente wichtig, dass man irgendwelche Mittel bekommt, um eigene Aktivitäten fortsetzen zu können. Weil sonst, dass dieser Staat bei uns, also der kann seinen Bürgern und Bürgerinnen nicht viel geben. Auch für die öffentlichen Initiativen. Ja, und das Büro ist nach wie vor sehr beliebt. Also bei uns sitzen auch die Solidarity Collectives. Das ist so ein Zusammenschluss der nicht autoritären Linken, die auch den Zivilisten helfen, wobei auch eine militärische Schiene haben, weil viele Linke eben auch an der Front sind und auch Unterstützung brauchen. Ja, wir halten Kontakt auch zu denen, wobei die sind nicht unsere Partner, aber die sind bei uns zu Gast. Wir helfen auch bei Spenden sammeln oder beim Verteilen der humanitären Güter. Also irgendwie geht's.
Irgendwie geht's. Dann hoffen und dann hoffen, hören und sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder auf welchem Territorium jetzt auch immer. Genau, und danken dir wie verrückt, Nelja, für deine Zeit und das Gespräch. Und ja, du bist in Prag, ja, dann vielleicht noch ein schönes Pilz oder so.
Auch, danke schön. Und danke schön für die Einladung.
Gerne, gerne.
Mhm. Ja, danke, alles Gute und ihr hört das linksdrehende Radio. Wir spielen eine kleine Werbung und genau, hören uns dann gleich wieder.
In Zeiten des Krieges sehnt man sich nach.
Du bist okay.
Auf die Kronen der Könige schreibe ich deinen Namen, auf die Wände der Gefängnisse schreibe ich deinen Namen, die Freiheit. Das ist die Übersetzung des Gedichts, was am Ende im eben gelaufenen Lied erscheint.
Aha. Auf die Kronen des Königs.
Der Könige.
Der Könige. Königinnen.
Oh. Ja, richtig, stimmt. Ich habe es in der englischen Übersetzung bekommen. Ich habe hier aus Versehen, ja, auf die Kronen der Königinnen schreibe ich deinen Namen. Die Freiheit.
Damit kommen wir zum Saxomaten.
Ja, da ist die Brücke.
There is the bridge. Richtig.
Der ist der Bridge.
Denn wir sind ja ein königlicher
Staat.
Wie ist es mit,
darf ich einen kurzen Ausflug nach Thüringen machen?
Bitte,
Vorhin auf dem verbotenen Netzwerk gelesen, im Koalitionsvertrag Regierungsvertrag zwischen BSW. Ist immer noch auf
Truth Social.
Im Regierungsvertrag zwischen CDU, BSW und SPD in Thüringen ist durchgesetzt, das Genderverbot an Schulen gibt es in Sachsen auch schon. Und jemand schrieb auf diesem verbotenen Netzwerk, da hat Sarah Wagenknecht mal richtig was für den Industriearbeiter erreicht, das Genderverbot an Schulen.
Ja, das war doch dieser lustige Satz, wo es hieß, wenn wir schon nicht die Raketenstationierung in die Präambel des Koalitionsvertrags reinkriegen, dann muss halt irgendwas mit Genderverbot dann rein.
Ja.
Das ist wirklich so krass.
Das ist ja wirklich absurd, weil wie gesagt, in Sachsen gibt es das schon, das Gendernverbot, es ja eigentlich heißen. Ne? Ja.
Na, weil wir halt okay Raketenverbot haben.
Ja, okay, Raketenverbot.
Achso, das ist der Zusammenhang jetzt.
Mir scheint es so einfach zu sein.
Mhm. Ja.
Ja.
Hauptsache irgendwas Dumpfes.
Hauptsache, ne? Was Dumpfes, ja.
Genau. Und Kretschmer hat heute vorgestellt, wie er sich so, ne, was ist vorgestellt, aber er hat so ein bisschen, also offensichtlich mal erzählt, wie er sich das mit einer Minderheitsregierung vorstellt. Das Ganze wird jetzt konsultierende Regierung. Nee, das
Konsultationsmechanismus steht auch im Koalitionsvertrag in Thüringen. Das ist sozusagen gar keine sächsische Besonderheit. Bevor Gesetze in den Landtag kommen, können alle Fraktionen schon mal ihren Senf dazu abgeben.
Und es wird auch explizit die Opposition mit angesprochen. Toll. Ja. Genau. Ändert in Sachsen halt leider nicht das, wie sagt man, also die Gretchenfrage, dass im Prinzip viele Beschlüsse nur mit, seltsamen Fraktionen, um es mal so auszudrücken, möglich wären.
Ja, BSW, Grüne Linke, AfD.
Genau, und wenn BSW aber zum Beispiel sich schon enthält, insgesamt sieht es irgendwie schlecht aus im Spechthaus.
Ja, so. Sieht schlecht aus im Spechthaus, ja. Das wird
der offizielle Kosename des Landtags.
Ja, das ist mir ganz entfallen. Ich dachte, die Linke hat jetzt auch mal so ein bisschen, kann in die Vorhand kommen, weil sie bestimmte Sachen auch mit adressieren kann, aber ist natürlich eine sehr kleine Fraktion mit wenig Stimmen, die sie aufbieten kann.
Und vielleicht kann man sich ja auch mal ein paar Leute aus dem BSW leihen, die stimmen ja für alles, was gut ist.
Nee, und das stimmt auch gar nicht. Sorry, jetzt bin ich wieder auf dem Pfad. Grüne und Linke reichen. Also wenn CDU und SPD irgendwie hier das Transparenzgesetz novellieren wollen, was ich nicht glaube, können sie die Grünen und die Linken fragen, ob sie das gut finden. Dann gibt es noch Vorschläge, die man am besten als Grün-Linker zusammen einbringt, um stärker zu sein. Und dann würde das reichen.
Oh, okay.
Ja, doch, na klar, es würde ja eine, wie auch immer diese Farbregierung heißen würde, würde funktionieren, wenn das gewollt wäre. Ist aber nicht gewollt.
Das ist ja nicht, wenn die Idee
ist. Aber das Risiko ist natürlich größer, dass die CDU auf die AfD auch mal zurückgreift. Und tatsächlich, hatte ich jetzt in der Diskussion, müsste ich eigentlich wissen, Ministerpräsidentenwahl braucht zwei Drittel der Stimmen. Und das ist genau alle außer die AfD. Ganz genau, haarscharf. Auf den Punkt genau. Also 80 Stimmen müssen Kretschmer wählen. Von 120.
Bei den Sätzen von Kretschmer hatte ich auch die ganze Zeit, ich lese
auch schon
das Gefühl, ich lese das Wort Entzauberung. Aber ja, das ist ja auch CDU-Style. Daran werden sie glauben bis zum bitteren Ende an die Entzauberung des Faschismus.
Mhm. Ja, beziehungsweise halt nach einem halben Jahr was anderes erzählen und so tun, als wäre nie was gewesen. Dass beides geht.
Ja, das stimmt.
Nicht Saxomat, aber fällt mir gerade ein, dass von wegen Entzauberung des Faschismus, dass in Italien beginnt gerade ein ziemlich krasser Generalstreik, sich vorzubereiten von Ärzteschaft über Eisenbahn- und Dienstleistungsgedöns etc. Wegen den geplanten, auch Arbeitswandel, hatten wir ja gerade bei NEA, Arbeitsrecht, Arbeitsgesetz. Da ist für nächstes Jahr was in der Mache, wo gerade, gut, das ist in Italien, das ist nichts Neues, Streik ist da
anders aufgeprezelt als in Deutschland.
Ja, vor allem jetzt halt Generalstreik und sowas. Und, kam ich schon gerade drauf wegen. Ja, egal. Genau, und BSW hat sich neulich von seiner besten Seite gezeigt, denn auch wenn sie natürlich jetzt sich, also zumindest Wagenknecht, sich ja besonders nicht als linke Partei mehr labeln will, gibt es ja doch einige, die sich gerne noch als AntifaschistInnen begreifen oder bezeichnen. Mhm. Und ist dann aber manchmal ganz lustig, wie schnell das geht, dass dann Leute vom BSW zum Beispiel in Bautzen bei einer Aktion der Freien Sachsen, eine rechtsextremistische Kleinstpartei in Sachsen, auf dem Rednerpult stehen und irgendwas reden. Ich glaube, da ging es auch um
Munitionsherstellung. War das in Löbau?
Nee. Ja, doch.
Ja, so in Richtung, also irgendwo in der Lausitz.
Genau, und die Person hat dann danach zu Protokoll gegeben, dass sie da nicht genug gelesen, geguckt hatte, wer dazu einlädt. Und das ist ja immer die Hauptausrede, das ist ja schon immer die Ausrede. Immer. Und das ist wirklich beeindruckend.
Ist halt noch peinlicher bei jemandem, der sich mal als antifaschistischer Sprecher präsentiert hat, ne?
Ja.
Irgendwann mal.
Innerhalb der Linken.
Und Sprecher für Antifaschismus.
Man kann die Hand ins Feuer legen, dass er kommt aus dieser Region, dass er das weiß, wer da die Stimmung macht, weil die ja schon, ich glaube, zur Landtagswahl aufgetreten sind, ne? Die Akteure hinter dieser Initiative. Ist eine Friedensinitiative, die aber von den Freien Sachsen oder Akteuren der Freien Sachsen getragen werden. Und das ist kein Geheimnis.
Da waren auch die ganzen Corona-Idioten dabei, also von wegen hier Impfen macht abhängig und so, sowas. Also das gesellt sich ja ganz gern, diese. Oh Gott, da muss ich jetzt sofort an den Corona-Ausschuss denken. Das wird es ja dann in Sachsen vielleicht, ach nee, weil die können es dann einfach...
Ne? Ist schon.
Ach, ist das siehst du.
Beschlossen.
Ist schon vor einem Monat beschlossen. Ach, da warst du im Urlaub.
Und Rex fällt direkt mal ein bisschen vom
Stuhl. Und es wird ja immer viel über die Brandmauer gesprochen, aber in der zweiten Landtagssitzung hatte die AfD einen Corona-Untersuchungsausschuss beantragt. Müssen sie eigentlich gar nicht, weil sie die Eindrittelmehrheit haben, also können den einfach einsetzen. Es gibt trotzdem formal eine Abstimmung. Und ohne Not, weil er kommt, hat das BSW...
Mitgestimmt.
Ich glaube, 3/4 der Abgeordneten und darunter auch die großen Antifaschisten, zwei Herren, die von der Linken kommen. Und jetzt in der nächsten Landtagssitzung die Woche haben sie mit der AfD den Raketenschirm durchgestimmt und da haben wirklich alle außer einer mitgestimmt. Also
Sachsen bekommt einen Raketenschirm?
Genau.
Iron Dome?
Nein, sie haben quasi gegen den Raketenschirm, der sich in Hessen da aufstellen soll, gab es den Antrag von der AfD. Also wer die Brandmauer eigentlich einruppt hier die ganze Zeit, das ist das BSW, auch im Stadtrat, mit der großen Proklamation, wenn Anträge gut sind, stimmen wir denen zu.
Die sächsische Ritterschau mit dem in dümmsten, Hessen einfallen soll.
Mit dem dümmsten Satz, der in dem Zusammenhang immer wieder gesagt wird, ist, nur weil jemand von der BSW sagt, AfD sagt, dass die Sonne blau scheint. Ist, glaube ich ja noch nie.
Nee.
Daran, nee, was? Naja, wisst schon, was ich meine.
Na, nur weil der...
Wenn jemand von AfD sagt, die Sonne scheint, kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, die Sonne scheint nie, wenn sie scheint.
So war das.
Zitat Fraktionsvorsitzende der Linken im Stadtrat.
Ja.
Als ob es darum...
Das schneiden wir raus.
Als ob es darum geht, dass die was machen mit Sonne.
Das
Jetzt können wir nicht mehr darüber reden, wie sich BSW gerade im Stadtrat positioniert.
Ja, besser ist, die hatten jetzt schon sehr viele Minuten.
Glaube ich auch.
Denke ich auch.
Gibt's noch was Schönes?
No.
Wildkatzen, Tauben.
Fitzelfatz. Rote Stern hat gegen BSG Chemie Leipzig 4-2 gewonnen.
Gegen BSW gewonnen.
Aha. Jetzt ist man Bete. Sind Bete im Abstiegssog.
Das ist ja interessant.
In der Landesklasse noch was Schönes.
Landesklasse.
Das ist ja wirklich was Schönes.
No? Ja. Ne? Viele Leute verlassen gerade wieder Twitter, bis auf die SPD und Habeck, die kommen zurück.
Ja, es gibt Leute, die zurückkommen. Ich bin da auch noch und habe neulich die Frage gelesen, geht euch das auch so, dass ihr so viel Follower am Tag verliert? Und bei mir ist es auch so, ganz viele, so Hunderte am Tag, sind einfach Leute, die abhauen, ne? In Westen.
Na, aber die löschen ihre Accounts gleich mit, oder was?
Ich weiß es nicht, vielleicht, ja. Eine schöne Sache, Gesine Oltmanns, die letzte linke Bürgerrechtlerin, die nicht abgedriftet ist, ist gestern Ehrenbürgerin geworden. In der Stadt Leipzig. Die Frage ist, was kann man sich jetzt davon kaufen?
Ja, und wer ist noch Ehrenbürger geworden?
Du wolltest. Freiherr Speck von Sternburg.
Wolltest du direkt einkaufen gehen danach?
Klar.
Ja, gut.
Die zweite Frau.
Sagt Tschüss.
Wir gehen jetzt von einkaufen. Leipzig. Wir kaufen uns ein Bier, würde ich sagen.
Oldmanns von Leipzig.
Das war's, Linksfeld Radio. Macht's gut. Bis
ich konnte fast alle meine Sachen machen. Aber manches hab ich nicht so gut verdaut. Sun is shining straight from heaven.